Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben noch die Rubrik Tommys Promis.
Richtig, da nehme ich ein Mikro und gehe auf rote Teppiche und finde raus, was Österreichs Promis wirklich interessiert.
Na, ist dann. Einen wunderschönen...
Was eigentlich?
Ja, was auch immer. Einen wunderschönen was auch immer, liebes Internet und alle, die darin herumhirschen. Herzlich willkommen zu Hangweirer und Palfrader, heute mit einem besonderen Gast.
Ja, Robert Stallhuber ist da, servus.
Ja, hallo, guten Tag. Freut mich, dass ich besonders bin. Ich finde ja eure anderen Gäste auch, GästInnen besonders. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es wie bei allen anderen Podcasts nur Männer gibt, aber ich habe gesehen, ihr habt auch schon eine Frau eingeladen.
Ja, und wir werden demnächst wieder eine Frau zu Gast haben. Wir können gleich anteasern.
Ja.
Die großartige Ruth Brauer-Quamm.
Oh, auch gleich noch so eine Frau, sehr gut.
Ja.
Das ist gut. Das ist mutig von euch als Podcast-Männer, die Ruth einzuladen, glaube ich, oder?
Die Ruth, ich habe noch nie erlebt, dass die Ruth irgendein Blödsinn gemacht hat.
Ja,
irgendetwas gemacht hätte, was nicht sensationell ist.
Mir wäre es auch nicht zu Ohren gekommen bis jetzt.
Nein, die ist großartig.
Ja, und jetzt arbeitet sie ja auch mit dir, ne? Also kann sie ja eigentlich...
Also Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe auf sehr niedrigem Niveau. Also sie versucht mich zu heben. Aber reden wir nicht über die Ruth, reden wir über den Robert. Und zwar nicht über den Palfrader, sondern über den Stahlrober. Du bist viel herumgekommen in deinem Leben. Du bist in Kärnten geboren, in der Steiermark aufgewachsen und dann nach Berlin gegangen, dann warst du in Hamburg und auch zwischenzeitlich in Barcelona, habe ich gelesen.
Ja.
Wie ist das gekommen?
Na, das erste ist so, dass ich aufgewachsen bin am Fuße des Zirbitzkogel und der wird von der Kärntner-Steirischen Grenze in zwei Hälften geteilt und auf beiden Seiten dieser Grenze gibt es ein Spital, das eine in Judenburg, das andere in Friesach und in den 80er Jahren war es im Krankenhaus in Judenburg noch nicht möglich, als Vater bei der Geburt dabei zu sein. Und da mein Vater, was das zumindest betrifft, ein recht fortschrittlicher Mann war, wurde sich für Friesach entschieden. Also bin ich als Steirer in Kärnten geboren, bin also Bodenkärntner und Blutsteirer, was meine Großeltern in Verzweiflungsstürme ausbrechen lassen hat. Aber sie haben es dann irgendwann verkraftet. Meine Schwester ist nämlich kurz danach auch in Friesach geboren. Und ich habe mittlerweile festgestellt, es sind sehr viele Menschen in Friesach geboren. Vor allem Leute, die Musik machen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt eine Musikstadt, es ist eine Burgenstadt. Aber wie auch immer, genau, dann bin ich in Friesach geboren. Dann meine Mutter kommt ursprünglich aus Deutschland, aus Berlin. Und meine Eltern haben sich, nachdem sie sich kennenlernten im Ausland und dann nach Österreich gezogen sind, weil meine Mutter dachte, es wäre eine gute Idee, die Kinder auf dem Land groß werden zu lassen, am Fuße des Zirbitzkogels oder auf der Halbhöhe des Zirbitzkogels. Irgendwann hat sie festgestellt, es ist doch keine so gute Idee, vor allem für sie nicht, weil sie eben nie dort Wurzeln schlagen können wird, weil die ihr permanent abgeschlagen werden von der zwiederen Landbevölkerung. Und darum ist sie wieder nach Berlin zurückgezogen und hat meine Schwester und mich mitgenommen. Und dann sind wir in Berlin aufgewachsen.
Wie alt warst du da?
Ja, das ist ja, die Erinnerung spielt einem oft Streiche. Ich weiß es nicht mehr genau, es war ein ewiges Hin und Her, wie sich Eltern, vor allem in den 90er Jahren trennte man sich ja, da war das ja gerade in Mode gekommen, relativ kompliziert. Also ich wurde hin und her geschickt. Aber schlussendlich in Berlin wirklich angekommen, weiß ich, war in der zweiten Klasse, da muss ich 8 Jahre alt gewesen sein, da war es für mich selber zumindest klar, dass es kein Zurück mehr gibt, weil ich es auf einmal begann, in Berlin auch gut zu finden oder die Kombination super fand. Ich muss auch sagen, ich bin in einer Ecke von Berlin aufgewachsen, die ganz schön war, weil wir haben nicht viel Geld gehabt, aber die amerikanischen Soldaten sind zu dem Zeitpunkt gerade abgezogen und darum wurden viele Wohnungen in Südberlin frei und wir hatten so eine Genossenschaftswohnung, Sozialwohnung im Erdgeschoss mit einem kleinen Gartenanteil in Zehlendorf. Und man konnte von da nach den Hausübungen zur Krummelanke zum Baden fahren im Sommer und so. Und es war recht schön um mich herum und auch in meiner Schule waren sehr viele Kinder von Hausbesitzern. Wir waren keine Hausbesitzer, das habe ich aber nie in Frage gestellt. Ich durfte viel in großen Häusern spielen, geschlafen habe ich in einer kleinen Wohnung. Aber meine Jugend war glücklich.
Aber war das nicht ein Kulturschock von einem Bauernhof in der Steiermark in die Großstadt?
Ja, das war tatsächlich ein Kulturschock. Ich erinnere mich, dass ich am Bahnhof Zoo irgendwann einmal Punker in der U-Bahn gesehen habe und weinen musste. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, weil sie mich dermaßen schockiert haben.
Aber aus Angst oder
Ja, aus Überforderung, glaube ich einfach. Und dann ist es bei mir, dieser Kulturschock hat sich dann sehr unangenehm umgemünzt in einen vollkommen falsch verstandenen Patriotismus. Also ich war ein großer Österreich-Fan als junger Mensch. Ich bin dann auf verschiedenen seltsamen Umwegen auch noch zum Segler geworden, bin in der Klasse Optimist, das ist die kleinste Jollenklasse, als Jugendlicher gefahren, war auch im österreichischen Segelkader und da gab es dann so rot-weiß-rote Regencapes und die habe ich dann permanent in Deutschland getragen und war wahnsinnig und hatte dazu oft gerne eine Lederhose an und habe mich geweigert, Hochdeutsch zu lernen. Das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass meine Schulzeit zumindest am Anfang eine schöne war. Aber eine stolze.
Okay, da muss ich nachfragen. Hast du da steirisch geredet? Oder?
Ja.
So richtig?
Naja, bei uns, das muss man ja dazu sagen, da wo ich her bin, vom Zirbitzkogl, da redet man ja nicht das Steirisch, was die meisten kennen. Es ist ja eine Mischung aus Steirisch, also Murtaler, Steirisch und Kärntnerisch.
Und Kärntnerisch, ja.
Genau. Dementsprechend ist es für den Deutschen leichter zu verstehen, als jetzt jemanden aus Hartberg vielleicht zu verstehen.
Weiß nicht, Burst.
Genau.
Okay. Und wie bist du dann nach Hamburg gekommen?
Oh, das war sehr viel später. Das hatte was damit zu tun, dass ich Popmusik und vor allem deutschsprachige Popmusik in den 90er Jahren sehr geschätzt habe. Und da war eben der Heilige Gral in Hamburg hinter dem Tresen des Golden Pudel Clubs begraben. Und das war der Grund, warum ich dann immer wieder nach Hamburg gepilgert bin, um meine Lieblingsbands dort zu sehen. Und weil ich mir immer vorgestellt habe, im Golden Pudel Club stehen die Bands Tokotronic, Blumfeld, Die Sterne, Knarf Rellum und die Lassie Singers, wahrscheinlich alle an der Bar, obwohl die Lassie Singers eigentlich aus Berlin oder in Berlin ansässig waren, aber wurscht, ich habe sie nach Hamburg getan. Und das passierte tatsächlich, dass ich war, glaube ich, gerade 18 oder noch nicht einmal 18, dass ich in den Golden Pudel Club reinging und das war wirklich so. Sie standen da ernsthaft alle.
Man lernt sich über die Musik kennen, gell? Ich meine, wir zwei ja auch.
Ja, genau.
Nur, ich kenne den Robert jetzt, 15 Jahre oder so, wahrscheinlich.
Ja, du, genau.
Ja.
Viel länger.
Länger.
Seit 2004 oder sowas. Ja, das sind jetzt dann 20 Jahre.
Alt, 20 Jahre, ja. Und eigentlich auch nur, weil wir beide dieselben Indie-Helden haben, ne?
Ja, weil wir vor den gleichen Bühnen herumgestanden sind mit 10 André Hanseln in Wien als Indie kurzzeit, die kurz davor war, groß zu werden, dann war es kurz groß, dann standst du an der Garderobe und ich hinter dem DJ-Pult.
Genau.
Und dann war es wieder vorbei.
Ja, dann haben wir beide auch noch Bands gehabt.
Genau, stimmt. Genau. Ja, du hast ja auch eine sehr gute Band gehabt.
Ja,
The Boys You Know.
Ja.
Ja, das muss man schon sagen.
Das heißt, das mit dem Schauspielen ist dir eigentlich passiert, weil du als Musiker nicht erfolgreich warst.
Genau. Ja, so wie so vielen Schauspielern. Ja. Nein, es ist treffend beschrieben. Nein, es ist mir tatsächlich auch passiert, weil ich auch keine Lust mehr hatte, in der Schule zu sein und weil ich auf irgendeinem Weg versuchen wollte, mit so wenig Widerstand wie möglich durchs Leben zu hirschen. Und das ist als junger Mensch vor allem, muss man jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht Schauspieler an sich unterstellen, dass ihr Beruf leicht wäre, aber vor allem für Kinder und Jugendliche ist das sehr leicht, weil es gibt wenig Leute, die sich Text merken können, aber es gibt ein paar Kinder, die können es, ich gehörte dazu und wenn man das einmal kann, gibt es keine weiteren Anforderungen. Man kann eigentlich machen, was man will, Hauptsache man sagt diesen Text auf. Ja. Wie ist eigentlich wurscht? Kriegt dafür viel Geld und kann in Hotels wohnen. Das war für mich einfach ein absolutes Argument, diesen
Beruf
zu wählen.
Das ist die ehrlichste Definition dieses Berufs, die ich je gehört habe. Man muss sich einen Text merken und kann sonst machen, was man will. Herrlich.
Ja.
Du bist früh von der Schule abgegangen. Bist du ein Schulabbrecher oder hast du...
Nein, ich bin ein Abbrecher. Ist auch ein sehr kompliziertes... Ich war auf einer Waldorfschule und Waldorfschulen haben ja ein etwas kompliziertes Verhältnis zu Medien. Ich wurde lustigerweise auf einer Waldorfschule zu meinem ersten Casting eingeladen von einer Casting-Agentin. Bin dann aber langsam in diesen Beruf reingerutscht und dann sind die draufgekommen, dass ich permanent im Fernsehen bin. Und Fernsehen war damals zumindest in Waldorfschulen wirklich noch sehr verpönt. Und darum haben sie mich dann vor die Entscheidung gestellt, entweder Schule oder Fernsehen. Und ich habe mich natürlich sofort fürs Fernsehen entschieden, war aber noch nicht mit meiner Schulpflicht am Ende, weil ich war erst 13 oder so oder 14. Also habe ich in Berlin nach einer Schule gesucht, die mir erlauben würde zu drehen. Da gab es nur zwei, die gesagt haben, ja, ohne irgendwelche Fragen zu stellen, darfst du machen, was du willst. Das war das jüdische Gymnasium in der Oranienburger Straße und die International School Berlin-Potsdam in Potsdam. Die International, also das jüdische Gymnasium hätte mich sehr interessiert, weil das Gebäude sehr beeindruckend war, aber die International School Berlin-Potsdam hatte Segelboote und war direkt am Wasser. Daraufhin bin ich dann da zur Schule gegangen und da, das hat den Vorteil gehabt, dass die auch noch wesentlich teurer war als das jüdische Gymnasium, weil dadurch, dass sie so teuer war, konnte ich sagen, ich muss fehlen und drehen, weil ich sonst diese Schule nicht bezahlen kann. Also das hieß, ich hatte einen Freifahrtschein und brauchte eigentlich gar nicht mehr zur Schule zu gehen. Dann passiert es aber blöderweise, dass auch noch ein Fahrer beim Film mich gefragt hat, warum ich überhaupt noch zur Schule ginge. wo ich doch so viel Geld verdienen würde und warum ich das der Schule geben würde. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Und da war ich 15. Und dann habe ich in den Sommerferien, als ich von 15 auf 16 umgesprungen bin, meiner Mutter eröffnet, dass das jetzt war und dass ich nicht mehr mag. Und damit habe ich, weil in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist, muss man eigentlich 10 Pflichtschuljahre hinter sich bringen.
Ja.
Ja, das habe ich nicht gemacht, aber das ist im Wendetrubel Berlins untergegangen. Es hat keiner gemerkt. Ich hoffe, dass mich jetzt keiner irgendwie dann...
Was? Das hat die Verwaltung einfach verschlafen?
Haben sie vollkommen, die verschlafen in Berlin eh einiges. Wer weiß, jetzt wo die CDU wieder an der Macht ist, vielleicht muss ich dann das eine Jahr noch nachholen.
Das wäre es jetzt, oder?
Das wäre es. Ich glaube wirklich, es könnte mir nichts Schlimmeres in meinem Leben passieren, als jetzt noch einmal ein Jahr in die Schule gehen zu müssen. Ja. Das wäre also wirklich...
Ich glaube nicht, dass das passiert.
Da entleibe ich mich lieber.
Ja, aber das ist eine Doku waiting to happen. Also das ja. würde ich mir schon gerne anschauen.
Ich weiß zwar nicht, woher ich das weiß, aber ich weiß, dass du einmal im Jahr deiner Mutter einen Brief schreibst.
Ja, meine Mutter mir aber auch vor allem. Also angefangen hat es, dass meine Mutter mir einen Brief immer geschrieben hat, einmal im Jahr. Und ich okay. habe das irgendwann umgedreht, um ihr mal zu sagen, was mich stört. Vorher war es immer so, dass sie mir geschrieben hat, was sie stört. Sie hat mir immer letztlich immer seinen Jahres Endbericht über meine Verfehlungen.
Erzeugnis.
Ja,
ich habe das ganz anders gehört.
Aber interessant, würde mich interessieren, von wem? Von meiner Mutter vielleicht?
Nein, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, dass du deiner Mutter, und ich habe das entzückend gefunden, der Sohn schreibt seiner Mutter einen Brief, wie sein Jahr gewesen ist, was er da empfunden hat, was er da erlebt hat.
Liebe Frau Mama,
wie es ihm geht.
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Aber ich möchte Ihnen berichten von meinem letzten, oder was?
Ja. So habe ich das wahrgenommen. Aber ist es in Wirklichkeit, jetzt hör einmal zu? Oder
ja, ich glaube, meine Mutter würde sich wünschen, dass die Briefe so sind. Es hat auch ein bisschen nachgelassen. Mittlerweile ist es natürlich nur noch zur SMS verkommen oder zu einer E-Mail. Weil es schreibt ja keiner mehr Briefe, auch nicht mehr, vor allem nicht mehr in der engen Familie, außer vielleicht in bestimmten bürgerlichen Haushalten. Aber wir sind kein bürgerlicher Haushalt, dementsprechend schreiben wir über WhatsApp halt nicht. Mittlerweile, ich habe ja auch Kinder und da gibt's dann tatsächlich irgendwann einmal, kommt der Punkt, wo man als Sohn Dinge bei seiner Mutter zu beanstanden hat, weil man sich das anders vorgestellt hat. Vorher ist es ja jahrelang so, dass die Eltern von den Kindern etwas erwarten und sie es eben immer anders machen. Und bei mir war das Problem, meine Mutter hat, glaube ich, und da sind wir uns wahrscheinlich sehr ähnlich, eine ähnlich klare Vorstellung von der Zukunft immer gerne mal, aber es ist immer eine Zukunft, die eigentlich unerreichbar ist und die vor allem auch immer andere involviert und die machen immer Dinge, die man nicht erwarten konnte. Und das verwirrt oder überrascht meine Mutter immer wieder aufs Neue. Da habe ich mich früher drüber lustig gemacht, mittlerweile verstehe ich es, weil mir geht's ähnlich. Und jetzt ist es so, dass meine Mutter mich auch oft überrascht mit Dingen, wo ich damit gerechnet hätte, sie hätte eigentlich das anders machen sollen in meiner Vorstellung. Und dann schreibe ich halt jetzt diese Briefe. Aber sie hat mir unlängst auch wieder eingeschrieben, weil sie schon wieder bei mir was zu beanstanden hat. Also es geht, glaube ich, so weiter. Wir unterhalten uns aber auch teilweise in Persona. Also es ist nicht so, dass wir nur korrespondieren.
Wie ist denn das mit der Planbarkeit? Weil du jetzt sagst, man stellt sich die Zukunft auf eine gewisse Art und Weise vor in deinem Beruf.
Das hat ja miteinander gar nichts zu tun. Okay. Die Zukunft ist ja eine Utopie, die hat ja nichts mit der Realität zu tun.
Richtig.
Ich kann nicht planen, wie ich nächstes Jahr meine Miete bezahle. Das ist nicht die Zukunft, über die ich nachdenke. Es geht eher um höhere Ziele.
Wow.
Was gibt's für höhere Ziele als Miete bezahlen?
Ich kenne Schulden zahlen, Sozialversicherung.
Schulden habe ich nur bei meiner Schwester, glaube ich. Tatsächlich.
Ja, das ist gut.
Wer aber bald zurückzahlen. Es waren die Corona-Jahre, sie waren für uns alle hart. Ja.
Wie bist du dann nach Barcelona gekommen? Wie kommt man auf die Idee, nach Barcelona zu gehen?
Ja, es gab eine Zeit, also da habe ich noch nicht in Hamburg, das mit Hamburg habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt, aber ist wurscht, ich war auch vorher in Barcelona und hatte in Hamburg dann ein Zimmer, es war so ein Hin und Her. In Hamburg hatte ich immer es gab ein Gästezimmer in der berühmten Talstraße 24, einer WG, die von dem Manager von Blumenfeld, dem sogenannten Taxi-Olli, gegründet worden ist in den 80er Jahren und dann lange von einem Bassisten einer bekannten Band namens Tokotronic bewohnt wurde und dort hatte ich immer ein Hochbett, in dem ich schlafen konnte. Irgendwann habe ich dann auch sein Zimmer übernommen. Das war aber, nachdem ich schon in Barcelona war, weil ich musste irgendeine Dependance in Deutschland haben. Nach Barcelona bin ich gekommen, weil ich einen Low-Budget-Langfilm war das sogar, gedreht habe, der hieß Brombeerchen von dem Regisseur Oliver Ries, der übrigens der Urenkel von Hermann Hesse ist, mit Birol Ünel in der Hauptrolle und mir. Und wir sind eigentlich saufend und marodierend durch Spanien geeiert und das hat irgendwer auf 16 mm aufgenommen. Und es gab eine junge, aber schon älter, also als ältere als ich, aber noch junge Kostümbildnerin, in die ich mich sehr verliebt habe. Und die in Barcelona in einer WG mit drei anderen Knalltüten zusammengewohnt hat, mit einer großen Dachterrasse. Berlin war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, das erste Mal so ein Hype zu werden. Alle sprachen davon, jetzt geht's los, wir werden wieder Hauptstadt, wir sind wieder wer. Udo Lindenberg sang am Brandenburger Tor, ihr herzlich willkommen in Berlin, ihr Irren gehört hierhin. Da haben wir gedacht, okay, passt, dann voll. Und bin dann eben einmal nachts aus dem damals berühmten Club Cookies rausgegangen um 5 in der Früh und stand davor und habe mir gedacht, diese ganzen Volltrotteln da drinnen, ich hab keinen Bock mehr auf dieses scheiß Berlin, das ist dann alles so wichtig. Ja. Bin zum Flughafen gefahren, Flughafen Tegel damals, und habe gesagt, wann geht der nächste Flieger nach Barcelona? Und haben sie gesagt, in, weiß nicht, einer halben Stunde oder so. Ich habe gesagt, passt, kaufe ich das Ticket, 300 Mark oder so, ciao. Und dann habe ich von der Ramblers aus diese Frau angerufen, mit der ich den Film ein paar Wochen vorher abgeschlossen hatte, und gesagt, ich bin jetzt da und ich würde gern bleiben. Und sie hat gesagt, passt. Und dann war ich in Barcelona.
Oh, ja.
Ja. Ich habe auch nichts mitgehabt. Ich habe das, tatsächlich, die Wohnung in Berlin wurde dann aufgelöst von meinem Mitbewohner und der hat das ganze Zeug weggekaut. Außer ich habe eine, also ich hatte einen, ich hatte CDs dabei, sehr viele, 300 CDs, ein paar irgendwie Hosen und zwei Hemden oder sowas, glaube ich, weil ich das vorher, weil ich kam gerade eben aus Hamburg nach Berlin, um in diesen Club zu gehen, hatte diese Tasche, und diese Tasche habe ich mitgenommen nach Barcelona. Die wurde mir dann aber in der ersten Nacht in Barcelona von so einem Typen gefladert, oder besser gesagt, ich habe es in seinem Auto vergessen, der Typ war dann nachher weg und das Auto auch. Ich hatte dann nur noch eine Gitarre und einen schwarzen Anzug, den ich anhatte.
Robert, hast du zu früh zu viel Geld gehabt?
Nein, ich hatte...
Nein.
Wieso? Weil, naja, also ich meine, das klingt danach, also schon als Kind wahnsinnig viel Geld verdient.
Ja. Und da war es nicht, es gab ja Kindergagen. Besessen. Es gab ja Kindergagen, das ist gar nicht so viel. Aber ich hatte natürlich im Vergleich zu meinen Altersgenossen viel Geld, aber ich habe jetzt, warum glaubst du, dass ich viel Geld verdient habe in Barcelona?
Also, das klingt wie ein Filmplot. Ja, weil, also normalerweise ein normaler Teenager, er kann nicht einfach zum Flughafen fahren und sagen, Barcelona, here I come.
Ach so, das, ja, das, gut, meine, das natürlich. Oder, ja, das stimmt.
Oder woran liegt es, dass dein Mind so offen war, dass man das tun kann? Weil ich glaube, also...
Naja, ich war da ja schon kein Teenager mehr. Ich war 19 oder so. Ja, aber da habe ich ja schon, ich habe mit 13 angefangen zu arbeiten. Für mich, ich bin ja als 15-Jähriger schon als Erwachsener wahrgenommen worden. Ich habe mit 15 meine erste eigene Wohnung gehabt. Also ich war da schon 4 Jahre lang.
Diese Selbstständigkeit war total gegeben.
Ich bin ja permanent
rumgeflogen.
Das habe ich nicht selber, habe ich zum Glück nicht selber bezahlen müssen. Darum war ich, glaube ich, auch so reich damals, weil das alles die Produktionsfirmen bezahlt haben.
Ja, aber trotzdem hast du nichts besessen.
Na, ich besitze auch immer noch nicht so wahnsinnig viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nie reich worden. Ich weiß nicht genau, das habe ich irgendwie immer verpasst. Weil die Zeiten, als ich so ganz populär war, gab es eben Kindergagen, das war auch relativ, oder Jugendgagen, das war okay, aber damit kann man sich jetzt auch keine Burg kaufen. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang gar nicht, da gab es diese sogenannten Rückstellungsgagen, die hat man nie bekommen, aber die kennst wahrscheinlich auch, Robert, gell? Rückstellungsgagen in Deutschland, kennst du nicht?
Das war,
Das war so, wenn der Film einmal erfolgreich sein sollte, bekommt man vielleicht irgendwas, das haben aber die Produzenten sich immer so zurechtgerechnet, dass am Ende nichts dabei rauskam. Wurscht, also ich will jetzt gar nicht jammern, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, und dann ist es irgendwann gegangen, aber eben, ich war nie so Macaulay Culkin-mäßig reich, leider. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bedauere, weil die Popularität war da, aber
absolut.
Aber der Cashflow hat gefehlt. Aber es stimmt auch nicht ganz, ich war natürlich reich genug, zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, um ein Label in Wien zu gründen.
Genau, du hast eine Plattenfirma gegründet einfach. Ja, ne? Und ich meine, das war ja einfach deine private Kohle, die du da reingefetzt hast.
Ja, und dieser Bausparvertrag von Bernhard Kerr.
Okay, ja. Der Arme.
Nee, er hat, glaube ich, sich gefangen mittlerweile.
Okay. Du machst jetzt wieder ein bisschen mehr Musik.
Ja.
Erzähl ein bisschen drüber.
Ja, wie so viele andere Menschen habe ich auch in Corona mir überlegt, was könnte ich noch so machen, weil das, was ich eigentlich gemacht habe, war nicht möglich, und habe angefangen, wieder mehr Musik zu machen. Ich wollte eigentlich ein Theaterstück über den Dichter und Schriftsteller Stefan Heim machen, auch ein Getriebener zwischen den Welten aus anderen Gründen als ich. Also der hat es nicht freiwillig aus Spaß gemacht, sondern weil er fliehen musste vor den Nazis nach Amerika, dann von da aus wieder zurückgekommen ist im Zweiten Weltkrieg, dann wieder nach Amerika gegangen ist, Bestseller-Autor geworden ist, von dort aus dann fliehen musste in der McCarthy-Ära, weil er als Kommunist verdächtigt wurde, dann in die Tschechoslowakei gegangen ist, GSSR damals, und von dort aus in die DDR, da einer der wichtigsten Schriftsteller der DDR wurde, aber auch ziemlich bald wieder verboten und so ziemlich der klügste Mann, der etwas, wenn jemand etwas sagen möchte über das Verhältnis Deutschland und Deutschland, die zwei Deutschländer, hat er, glaube ich, die klügsten Sachen darüber gesagt. Wie auch immer, da wollte ich ein Theaterstück drüber machen, dann kam Corona. Ich hatte nur eine Gitarre und die 300 unveröffentlichten Gedichte, die er auf der Flucht vor den Nazis geschrieben hat. Und daraus habe ich eine Platte gemacht und mit einer Freundin und einem Freund gemeinsam aufgenommen. Oder zwei Freundinnen, weil der Andreas Spechtl von Japanik hat es produziert im Burgenland, weil der nämlich auch in Corona nicht wusste, was er machen sollte und bei seiner Mutter im Garten ein Studio in dem Hühnerstall gebaut hat. Und dann war ich damit auf Tour und dann war aber wieder Corona, waren wir nicht auf Tour und so. Aber wie auch immer, da habe ich da auf einmal gemerkt, dass ich gerne Lieder schreibe und dass ich gerne Texte lese und dass man das irgendwie verbinden kann. Und dass die Anmaßung, selber immer die tollsten Texte zu schreiben, mir eh schon lange auf die Nerven gegangen ist, weil meine nie so toll waren wie die von anderen. Und ich gemerkt habe, dass ich sehr viele Texte kenne, die unglaublich schön sind und die aus verschiedenen Gründen, aber oft aus politischen Gründen, in Vergessenheit geraten sind, weil sie verboten, verbannt oder getötet wurden. Also, ne, gerade in Europa. Und dass ich dann irgendwie gemerkt habe, dass ich da ein Händchen dafür habe, diese Texte auszuwählen und sie mit Musik zu verbinden. Und das Gleiche habe ich dann jetzt, nachdem ich Josef Goebbels in einem Kinofilm spielen musste.
Wo du übrigens sensationell warst. Also
Dankeschön.
Da muss ich dir jetzt wirklich Honig ums Maul schmieren. Du warst sensationell.
Dankeschön.
Wirklich, das ist ganz, ganz große Kunst, was du da abgeliefert hast. Respekt.
Vielen Dank. Das war auch anstrengend, aber auch, ja genau. Ich würde auch sagen, also da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Freut mich, dass das funktioniert.
Schwere Empfehlung an dieser Stelle, falls Sie das noch nicht gesehen haben sollten.
Führer und Verführer heißt der Film.
Unbedingt anschauen.
Leider auch relativ aktuell. Also was da drin erzählt wird, erzählt viel darüber, wie Medien mittlerweile oder auch schon immer Politik beeinflusst und
immer
Menschen
schon.
Beeinflusst hat. Ja,
immer
aber es ist wahrscheinlich jetzt wieder aktueller, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren war.
Ja.
Es gibt Instrumente, die in diesem Film aufgezeigt werden, die von bestimmten Personen wieder benutzt werden, die lange Zeit verpönt waren.
Ja.
Wie auch immer. Auf jeden Fall musste ich nach diesem Film irgendwie diesen Goebbels und diesen ganzen Wahnsinn loswerden und bin zufälligerweise irgendwie in meine Tucholsky-Gesamtausgabe reingefallen, weil sie da im Regal herumstand. Und habe angefangen, weil mich jemand gefragt hat, ob ich einen Tucholsky-Abend machen möchte, einen Tucholsky-Abend für mich selbst zu konzipieren und habe irgendwann gemerkt, einfach nur vorlesen ist A-Fahrt und dann ist mir wieder eingefallen, ich habe ja diese Platte gemacht, das könnte ich auch mit jemand anders machen, das geht ja nicht nur mit Stefan Heim. Und siehe da, ich hatte mir eine neue Gitarre gekauft, weil ich ja eben so reich bin, wie ihr vorhin schon festgestellt hattet.
Richtig.
Und dann waren in dieser Gitarre, und die meisten Musikerinnen und Musiker da draußen werden es kennen, in neuen Gitarren sind neue Lieder drinnen.
Alles.
Da sind auf einmal Dinge 100%. Drin, die man vorher sich niemals hätte einfallen lassen können. Und da war wirklich eine ganze Platte drin. Und diese Platte heißt, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Und die entstand eben, als ich vor einen Leseabend über Tucholsky machen wollte. Und jetzt habe ich so ein Bühnenprogramm auf einmal, was schrecklicherweise von Tag zu Tag aktueller wird, weil die politischen Winde blöderweise, muss ich jetzt sagen, in meine Richtung blasen. Das ist natürlich schön, weil ich damit dann noch mehr Auftrittsmöglichkeiten habe, aber eigentlich ist es schrecklich, dass diese Texte, die ich da vortrage, immer aktueller werden. Genau, da gibt es 12 Lieder. Jetzt gibt es noch einmal 4 Lieder, die ich neu gemacht habe, weil sich die politische Gemengelage noch einmal verschärft hat. Die nehme ich ab morgen auf und die kommen dann bald irgendwann raus. Und es gibt ein Buch, was ich beim Verbrecherverlag in Berlin herausgegeben habe, mit den meiner Meinung nach besten Texten Kurt Tucholskys zur Zeit. Genau. Und das ist eben quasi das verlängerte Booklet oder so. Oder es war irgendwie es ist alles, ich kann es schwer beschreiben, es ist mir aus Versehen in glücklichsten Umständen passiert. Ich habe mit Wolfgang Lehmann /Möstl, wegen dem ich damals mein Musiklabel gegründet habe, diese Platte gemacht. Wir haben beide Kinder, wir haben uns vormittags getroffen in kurzen Hosen letzten Sommer und diese Platte eingespielt. Es ist uns alles so leicht von der Hand gegangen und es ist so, als wenn etwas anderes durch mich singt, wenn ich diese Sachen aufführe, weil es mir auch so viel erzählt über unsere Zeit und mir tatsächlich sowas Ähnliches, hört sich jetzt sehr kitschig an, aber sowas Ähnliches wie Zuversicht gibt. Ja.
Was mir nicht klar war, weil ich treffe dich jetzt zum dritten Mal. Das erste Mal war bei einem Interview, das wir gemeinsam gemacht haben.
Da erinnere ich mich dran, ja.
Als wir dann sitzen geblieben sind und getrunken haben.
Beim Jelinek war das,
genau.
Ja.
Das zweite Mal am Set einer Serie, wo ich einen Gastauftritt gehabt habe, wo du die männliche Hauptrolle gespielt hast. Und das ist das dritte Mal, dass ich...
Aber wir haben schon einmal auch noch mal Bier getrunken bei David Schalkos Geburtstag.
Stimmt. Aber was mir nicht klar war, ist, dass du so unfassbar schnell und viel sprichst.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Das ist ein Kompliment. Ah, ja,
danke.
Du bist wie so eine sprudelnde Quelle. Das ist ja irre, was aus dir alles rauskommt.
Ja. Naja, wenn die Gelegenheit dazu da ist. Ne? Also es ist natürlich so, wir sind ja jetzt in diesem Format, da ist es ja, glaube ich, eigentlich auch so ein bisschen Grundvoraussetzung.
Erwünscht.
Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo herumstehe, ich gehe jetzt nicht jeden auf die Nerven mit meinen Geschichten, außer ich werde gefragt.
Nein,
nein. Aber wie bleibst du so sharp im Kopf? Hast du das Feiern an den Nagel gehängt? Weil ich meine, also...
Nein, alles zu seiner Zeit.
Okay.
Nein, ich feiere immer noch gern. Was ich tatsächlich gelernt habe, in meinen 30ern leider erst, dass Ausdauerlaufen ja sehr hilfreich sein kann, um den Metabolismus wieder in Form zu bringen.
Das heißt, du betreibst Sport?
Ja, Sport würde ich es nicht nennen. Dauerlauf. Ich betreibe Dauerlauf.
Ja. Wie darf man sich das vorstellen?
Joggen heißt es heutzutage.
Ja, nein, aber sind das 5 Kilometer? Sind das...
Nö, je nach Zustand. Aber um es ganz platt zu sagen, ich bin draufgekommen, dass man einen Kater wegjoggen kann. Mit 5 bis 10 Kilometern. Das ist super. Auf einmal.
Unser Produzent nickt zustimmend und grinst dabei wie ein frisch lackiertes Hutschpferd.
Ja, wo man sich früher dann irgendwie 3 Tage lang enthirnt im Bett herumgewälzt hat und von Pizza ernährt hat, gehe ich jetzt einfach laufen und dann ist der Tag mein Freund. Es ist aber auch so, natürlich muss man auch sagen, dass ich nicht mehr so viel feiere wie früher, weil es einfach nicht mehr geht. Aber
du
ich feiere immer noch
Kinder.
Ich habe 2 Kinder. Ja,
wie alt sind die?
Die sind jetzt 5 und 9.
Wahnsinn. Wow. Ja, you ain't seen nothing yet.
Yeah, I know. Es wird jeden Tag spannender. Ich merke auch, es wird auch jeden Tag schwieriger, aber im Schönen. Ich habe gestern bis um Mitternacht, ich bin in einem Schulkollektiv, saßen wir quasi fast bis Mitternacht bei einem Elternabend, weil wir gemeinsam als Eltern diese Schule verwalten und es immer wieder neue Probleme gibt.
Toll.
Aber das ist schön, das kann man eben auch machen statt feiern. Es ist ja so, das Feiern, wir kennen es ja beide, Thomas.
Aha.
Feiern kann sehr schön sein, aber es wird irgendwann noch eintönig. Es wird ja dann irgendwann sehr gleich bleiben. Und wenn man dann zwischendurch zum Beispiel solche Elternabende hat, dann freut man sich auch wieder mehr auf den nächsten Vollrausch.
Das hast du schön gesagt. Ich habe das leider Gottes nie gehabt bei Elternabenden, dass man während des Elternabends einen Vollrausch hat.
Na, Vollrausch auch nicht, aber es wird auf jeden Fall durchaus, glaube ich, manchmal, also ich kenne, mittlerweile ist es modern, auch auf Elternabende, sich ein Bier mitzubringen, ja. Sogar im Kindergarten. Also seit ich Vater bin, ist mir das in allen Schul- und Betreuungsformen, wo wir waren, gab es immer eigentlich einen relativ lockeren Umgang damit, mit einem Feierabendbier, weil die meisten ja quasi total gestresst aus ihrem Dayjob kamen und dann, hey, das muss man schon auch respektieren. Also nicht die Lehrpersonen, die zum Glück nicht, dann würde ich, glaube ich, den Raum verlassen, wenn die anfangen würden, Bier zu saufen während des Elternabends. Aber die Eltern. Das ist überhaupt, ich bin ja vor ein paar Jahren wieder nach Wien zurückgekommen, ist mir generell auch aufgefallen, dass gerade auch in der Elternbubble, dass man durchaus gerne anstößt. Das war in Berlin nicht eher anstößiger anzustoßen.
Waren die Kinder der Grund, warum du nach Wien zurückgekommen bist?
Ja, unter anderem schon, ja. Aber natürlich auch die Entwicklung Berlins, die hätte sich auch in eine andere Richtung bewegen können und dann wäre ich vielleicht mit den Kindern dort geblieben. Aber es wurde für mich zusehends ungemütlicher, mit Kindern in Berlin zu leben.
Inwiefern? Erzähl.
Es ist eng einfach. Es sind einfach zu viel Leute. Es sind einfach viel zu viele Menschen, die viel zu viel von dieser eh schon vollkommen ausgepressten Stadt verlangen und das kann sie nicht leisten. Das kann vor allem die Administration da nicht leisten und ich kann mir die Mieten nicht leisten, obwohl ich sehr reich bin und blöderweise zu keinem richtigen Zeitpunkt mir eine Eigentumswohnung gekauft wie meine ganzen KollegInnen, weil ich immer überzeugter Mieter war und der Meinung war, dass das tatsächlich auch sinnvoll ist, dass man seinen Lebensmittelpunkt verändern kann und dass nicht jeder irgendeinen Scheiß besitzt und den anderen damit auf die Nerven geht, dass es ihm gehört. Aber das ist natürlich eine politische Haltung, die momentan nicht mehr ganz so gefragt ist. Da bin ich ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber wurscht, deswegen, das konnte man sich nicht mehr so unbedingt leisten oder ich wollte es mir vor allem auch nicht mehr leisten, obwohl ich ja reich bin. Und dann sind wir nach Wien gezogen.
Ja.
Und da kann man sich ja alles leisten.
Ja.
Als Reicher.
Klar, ja. Natürlich. Ja,
genau, ich habe auch immer gesagt, das habe ich sogar damals schon gesagt, als ich wieder quasi meinen Lebensmittelpunkt ein bisschen mehr nach Berlin verlegt habe, im Alter gehe ich zurück nach Wien. Und ich bin sehr froh, dass das Alter so früh begonnen hat, weil jetzt habe ich sehr viel Zeit.
Ist deine Frau, bist du verheiratet?
Bin verheiratet.
Du bist verheiratet. Ist deine Frau Österreicherin, ist sie Deutsche?
Sie ist Fränkin.
Fränkin? Ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, oder nach
Österreich
zu kommen.
Für sie ist es, glaube ich, sogar leichter als in Norddeutschland oder Westdeutschland. Ich glaube, für sie wäre ist es wahrscheinlich sogar das Einzige, was wirklich geht außerhalb von Franken. Also München wäre ja auch schon wieder Verrat. Ja. Den Rest Deutschlands versteht man nicht, wenn man aus Franken kommt. Und Österreich ist, glaube ich, irgendwie, da gibt es ein bisschen eine Verbindung durch das Essen und das Bier vielleicht oder so, dass man sie ein kulinarisches Verständnis. Also ich merke es mit meinem Schwiegervater, gut, der ist auch Wirt. Ich esse gern und trinke gern. Darum verstehen wir uns wahrscheinlich sehr gut.
Er kann mit Leuten wie dir umgehen.
Ja, genau. Er weiß genau, wie man solche Menschen wie mich behandeln muss. Sag, mit Essen und Bier.
Sag, weil wir deine Kinder gerade erwähnt haben. Ich meine, du warst ja als Teenager, du hast ja dieses Revoluzzer-Image gehabt. Ja? Also immer der Unangepasste. Wie wünschst du es dir für deinen Nachwuchs? Oder wie würden eine Revolution für dich überhaupt ausschauen, weil sich die Gesellschaft ja komplett gedreht hat? Ne?
Für unsere Kinder, also meine Kinder, wie die Revolution ausschauen würde? Ja, wahrscheinlich mit allen auf die, im sprichwörtlichen Sinne, auf die Pappen hauen, die glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Ich hoffe, dass das ihre Revolution ist und dass sie sehr bald kommt. Weil sonst macht der Planet die Revolution gegen uns. Ja. Und ansonsten würde ich ihnen sehr wünschen, dass sie ähnlich widerständig und widerspenstig sind wie ich. Das ist das Privileg der Jugend und das muss man auch in jedem Jugendlichen und jeder Jugendlichen stark unterstützen. Und ich finde nichts schlimmer als so komisch konformistische Jugendliche, die schon irgendwelche Businesspläne mit 17 auf ihren iPads.
Das ist so modern gerade.
Ja, es ist unfassbar.
Schau dir die ganzen 18-Jährigen an, die gehen ins Gym, die arbeiten an ihren Businessplänen, erzählen da irgendwas über Krypto. Alter, ich meine, wir sind einfach besoffen durch die Straßen.
Ich verstehe nicht, wo Faulheit hingekommen ist. Dass Faulheit durchaus eine Tugend ist, müsste doch eigentlich seit Platon klar sein. Ja. Spätestens seit Buenaventura Durruti und der anarchistischen Revolution in Spanien müssten wir doch alle wissen, dass es nicht darum geht, permanent immer sein Bestes zu geben, dass es auch manchmal reicht, einfach gar nichts zu geben.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die dann als Midlife Crisis anfangen.
Abzuchillen. Ich sitze zum Beispiel jetzt seit einer Viertelstunde da, sag kaum etwas und denk mir, ja, solange die reden heute, die Gauschen.
Bitte, Robert.
Nein, ich bin faul gerade.
Ja, aber faul ist
ich lebe es gerade, was hier propagiert wird.
Na, es ist ja generell so, muss man jetzt auch sagen, weil permanent alle von Creativity reden und so und New Ideas. New Ideas kommen ja nur aus Kontemplation. Man muss hier irgendwie da sitzen und auf die Wand schauen und es fällt einem nichts mehr ein, dann fällt einem was Neues ein. Sonst fällt einem nur der gleiche Scheiß ein, den man gerade in seinem Stream eh schon hatte. Oder die 10. Version.
Ich finde da Spaziergänge immer sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Im Wald spazieren gehen, das ist herrlich.
Ich finde auch, das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne wieder in Wien bin, weil man nämlich auch in der Stadt sehr gut spazieren kann.
Ja.
Das ist eine wahnsinnig gute Spazierstadt und sie wird auch immer besser zum Spazieren.
Wobei Barcelona ist eine der wenigen Städte, wo ich mir vorstellen kann, also außer Wien, ich liebe Wien über alles. Es gibt zwei Städte, in denen ich mir vorstellen könnte zu leben. Das ist New York und das ist Barcelona.
Ja.
Sonst nirgendwo. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass irgendjemand irgendwann gerne in Berlin lebt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Bin auch nie warm.
Das verstehe ich, aber bei mir ist es, glaube ich, dadurch, dass ich halt da aufgewachsen bin, habe ich da andere, schaue ich über eine andere Brille. Da gibt's halt an jedem Straßeneck irgendwas, was mich erinnert. Aber was natürlich aber jetzt auch schlimmer wird, weil permanent an jedem Straßeneck was abgerissen wird und ein anderer Scheiß hingebaut wird. Aber ja, ich verstehe, dass man, wenn man nicht in Berlin groß geworden ist, diese Stadt nicht aushält.
Wie lange warst du in Barcelona? Das habe ich vorhin nicht gefragt.
3 Jahre.
3 Jahre, das ist lang.
Ja.
Wie gut sprichst du Spanisch?
Sehr schlecht, weil die meisten Leute in Barcelona Katalan sprechen und die anderen Englisch. Aber ich so Taxifahrer Spanisch spreche, ich glaube, ich kann mich schon halbwegs verständigen und konnte auch mal besser, weil ich bin in meinen 20ern sehr viel mit dem Rucksack herumgereist, mit Vorliebe in Südamerika.
Das auch noch.
Ja, das war früher, darum bin ich, glaube ich, auch dann doch nicht so reich, wie ich behauptet habe, weil ich oft, wenn ich dann etwas Geld auf dem Konto hatte, einfach die nächsten 3-4 Monate mit dem Rucksack durch Lateinamerika geeiert bin. Das war wirklich das war für mich immer klar, ich mache ein Filmprojekt und danach, ciao dabei, ich bin weg.
Ist deine Schwester ebenso ein Freigeist? Ist die auch so ein Freigeist geworden wie du?
Na. Und das sagt sie mir auch immer, dass ich das auch verstehen muss. Und die denkt mir immer, ich hab's nie von dir verlangt. Aber sie fühlt sich manchmal irgendwie, glaube ich, da gechallenged oder so. Na, meine Schwester ist relativ, die ist, glaube ich, sehr überlegt in den Dingen, die sie tut. Meine Schwester ist von Beruf mittlerweile Synchronsprecherin und Dialogregisseurin, sagt man da. Also sie betreut quasi Synchronprojekt, also wird synchronisierte Sachen führt sie Regie und das macht sie auch sehr gut. Und das ist auch ein im Gegensatz zu unserem Beruf ein relativ geordneter, weil die tatsächlich so in einem Schichtsystem fast arbeiten und so.
Ich kenne das, ja. Ich habe ja auch ein paar Sachen synchronisiert.
Ja.
Vor allem Animationsfilme. Ja. Und ich...
ich habe letztens sogar einen gesehen mit dir. Was war denn das nochmal?
Entweder die Eiskönigin.
Ah ja, genau, stimmt. Ich habe es erst mit meinen Kindern, ich habe es nämlich lange verboten. Jetzt im neuen Jahr, kurz nach den Feiertagen mit der Familie, weil die so anstrengend waren, dass wir uns erholen mussten, haben wir ein bisschen viel ferngeschaut in den ersten Tagen des Jänners. Da haben wir das erste Mal die Eiskönigin geschaut. Und ja, genau, stimmt. Da ist mir dann irgendwann aufgefallen, irgendwoher kenne ich die Stimme. Ah ja, stimmt.
Ja, es ist wahnsinnig anstrengend, finde ich.
Ja, ich habe das aber auch als Kind, also es ist tatsächlich so, dass ich, als ich begann, Schauspieler zu sein, habe ich auch synchronisiert und habe meine Schwester da auch mitgenommen und wir haben quasi gemeinsam dann da öfter als Kinder in so Cartoons im Hintergrund herumgeschrien und sie ist da, hat sich da wohler gefühlt als ich in diesen schwarzen Räumen tagelang da irgendwie auf dem Fernseher zu starren. Ich war dann sehr froh, als ich dann irgendwann raus war. Sie macht es immer noch leidenschaftlich.
Und jetzt nimmst du Alben auf, ne, und bist genau wieder...
Genau, beim Wolfgang im Studio gibt es ein Fenster.
Ah, ist ein Hühnerstall, der ehemalige.
Ah, das ist beim Andreas Speck.
Also beim Andreas, okay. Ja,
der Hühnerstall hat kein richtiges. Da hat auch ein Fenster, stimmt.
Okay, dann machen wir so. Zum Abschluss erzählst du noch die skurrilste Geschichte, die du jemals erlebt hast.
No pressure.
Okay. Mir fällt tatsächlich gerade eine ein, weil ich an der sowieso gerade arbeite, weil ich daraus was machen will. Und sie ist wirklich sehr skurril. Ich habe in Hamburg am Schauspielhaus, war ich engagiert als Schauspieler und kam nach einer Vorstellung des Theaterstücks Trainspotting aus dem Malersaal, das ist die kleine Nebenbühne, heraus auf die Straße, um eine Zigarette zu rauchen. Da kam ein recht abgerissener Typ mit einem Plastiksackerl an und hat zu mir gesagt, ich habe letzte Nacht mit Rio gesprochen. Ich war sein letzter Boyfriend. Sein Hund ist gestern gestorben, hier sind die Haare drin, vergrab sie bitte bei dir im Garten, dann wirst du für immer Kraft haben. Und dann ist er gegangen und ich hatte diese Sackel mit Hundehaaren in der Hand.
Alter! Ein krönender Affe.
Es ging um Rio Reiser, ja, das ist der Rio.
Okay, dann sage ich tausend Dank, dass du hier warst.
Ja, ich danke auch.
Ich habe jetzt so viel mehr erfahren von dir, als ich...
wissen wollte.
Nein, als ich mit dem Bier in der Hand bei David Schalko erfahren habe. Das ist großartig, dass du Zeit für uns gehabt hast.
Ja, danke für die
Einladung. Vielen Dank, lieber Ruhe.
Missing Link.